Also falls jemand noch einen Kaffee will oder so, dann kann er schon noch einen rauslassen. Weil die Predigt wird sicher 2 Stunden gehen. Nein, nein. Aber der Ramon hat uns einen guten Wein geschenkt, Niki. Und den haben wir gestern Abend aufgetaucht. Und ich bin schon noch ein bisschen müde. Aber es war sehr fein, sehr gut. Gewesen. Wir sind jetzt auch ein bisschen in dieser Thematik drin von diesen 2 verlorenen Söhnen. Aus der, die Geschichte, die bekannte Geschichte der Bibel aus Lukas 15. Und wir möchten da heute auch wieder ein bisschen anknüpfen und andere Gedanken noch beleuchten. Und mir ist so diese Woche, habe ich so immer wieder mal ein Gespräch gehabt mit meinen Bankkollegen, also mit meinen Mitarbeitern. Und sie nennen mich so ein bisschen, wie ich vorhin als Pastor auch vollzeitlich gearbeitet habe, dann nennen sie mich Reverend. Und zum anderen nennen sie mich auch Fat Tony. Das hat wahrscheinlich jetzt mehr mit meinem Ranzen zu tun, aber ich möchte mehr aufs Erste eingehen. Nein, nein. Aber sie haben dann, amix kommen sie so und dann stellen sie so ein bisschen so provokativ, vielleicht amix auch so die grossen Fragen vom Leben. Und so eine Sache ist die gewesen, gerade auch so eben so ein bisschen in der Privatwirtschaft, der Druck, den man hat, der, ich meine, der ist enorm, oder? Die Ziele zu erreichen, seinen Wert irgendwo auch zu beziehen aus dem, was man erreicht hat. Also das ist eigentlich krass, gerade vielleicht auch auf der Bank, eigentlich die Zahlen, die du bringst, so viel wert bist du, oder? Du kannst ein lieber Sieg sein, aber wenn du keine Zahlen bringst, dann kannst du eigentlich wieder gehen, eigentlich. Und es ist, vieles ist in der heutigen Zeit ist performance-treiben oder leistungs-treiben. Und wir haben jetzt ein bisschen über die Sachen geredet, und ein guter Freund ist von einem Kollegen von mir ist verstorben und der war auch so in dieser Mühle rein. Das Leben lang musste leisten und hat aufgrund dieser Leistung viele Sachen in seinem eigenen Leben vernachlässigt und ist dann ziemlich einsam irgendwo gestorben. Und das hat ihn bewegt. Kann's das sein, wirklich, dass du dich im Hamsterrad abdrehst und abmühst und nachher putzt sie und dann hinterlässt vielleicht mehr Scherben als etwas anderes. Und so die Frage, für was leben wir eigentlich? Oder was gibt uns Wert im Leben? Was definiert uns letztendlich im Leben? Das hat mich mega bewegt. Und einerseits haben wir so ein bisschen darüber geredet, eben in der Wirtschaft ist es ein bisschen so, wenn du einfach deine Ziele erreichst, dann ist es gut, dann hast du einen gewissen Wert, kannst auch aufsteigen und so weiter. Aber man merkt, wie schnelllebig das ist. Und wie das nicht verhebt, weil letztendlich jedes Jahr sind die Zahlen wieder auf Null gestellt, oder? Und du musst jedes Jahr wieder die gleiche Leistung bringen. Und das Thema für heute ist das, versöhnt sie mit Gott und versöhnt sie auch mit sich selber. Weil was wir dann so gemerkt haben in dem Gespräch ist, dass man so oft versucht, anderen Leuten zu gefallen. Für andere Leute eigentlich zu leben, damit sie zufrieden sind mit einem. Es gibt noch ein gutes Bild, man redet von Sachen vom Grandstand-Effekt, das heisst, es gibt so eine Haupttribüne in deinem Leben, gedanklich, wo du Menschen hocken, wo du kennst, sei es vielleicht dein Vater, dein Chef, für diesen Applaus möchtest du leben oder eben spielen. Und das Bild zeigt eigentlich so, dass wir vielleicht unbewusst Sachen, oder Personen, Erwartungen von Leuten haben auf dieser Haupttribüne und für diesen Applaus leben wir noch. Und im Gespräch mit den Kollegen in der Bank haben wir über diese Sache geredet und wir haben gemerkt, wie viel leben wir für Menschen oder für Erwartungen von Menschen, einfach, dass wir ein bisschen Applaus bekommen. Dass die Menschen zufrieden sind mit uns. Und wir merken, dass uns die Sachen wie Identität geben. Wenn es nicht klatscht, sind wir da und wenn es klatscht, läuft alles gut. Und die Frage, für wer lebe ich denn? Für was lebe ich? Sind das vielleicht irgendwo Erwartungen, die mein Vater mal hatte an mich, die ich versuche zu erfüllen? Und das, ich denke, das erleben wir immer wieder. Das gibt es nicht nur junge Buben, die einfach dem Vater gefallen wollen, da gibt es auch alte Männer, die einem verstorbenen Vater irgendwo noch gefallen wollen. Weil Erwartungen da sind und Drücke da sind von Menschen. Und so ein bisschen in dieser Geschichte von dem verlorenen Sohn und von dem Sohn, der daheim geblieben ist und so ein bisschen die gute Rolle gespielt hat, ist sicher der Party gemacht hat, der sein Leben versoffen hat. Der ist irgendwo mal zu einem Zusammenbruch in seinem Leben, der gemerkt hat, das kann es jetzt auch nicht sein. Solange, dass mich Freunde noch gerne haben, solange ich ihnen eins spendiere und eine Party mache mit ihnen. So von Wochenende zu Wochenende leben, das kann es auch nicht sein. Spätestens dort, als er noch bei der Zoe war, hat er gemerkt, das gibt meinem Leben auch zu wenig Identität. Das ist so schnelllebig, das Ganze. Das hat so keinen Bestand. Und er hat vielleicht irgendwie durch eine Lebenskrise hat er gemerkt, wenn er sein Leben an die Wand gefahren hat, okay, ich muss mal über Bücher. Und er hat eigentlich etwas mega Schönes erlebt. Er hat Versöhnung erlebt mit dem Vater, wo das Bild ist auf Gott. Und er hat auch Versöhnung erlebt mit sich selber. Weil er ist ja gekommen, er ist zurückgesackt und hat gesagt, stell mich ja nur noch als Knecht, ich fange ganz unten wieder an. Aber das ist menschlich gedacht. Der Vater hat ihn wieder hergestellt und hat ein Fest für ihn gemacht und hat ihn wieder vollkommen eingesetzt als Sohn. Und er hat dort etwas erfahren und gemerkt, mein Wert als Mensch liegt nicht in dem, was ich mache, sondern in dem, dass ich geliebt bin von Gott. Dass da ein Gott ist, der mich bedingungslos liebt. Und er hat etwas gespürt von dem, von dieser versöhnenden Kraft, die Gott hat für unser Leben. Zu einen zu versöhnen mit Gott, Vater hat ihn in die Arme genommen, aber auch zu versöhnen, irgendwo auch im Leben zu stehen. Der junge Sohn hat auf eine eindrückliche Art und Weise erlebt, dass er einen Wert hat, unabhängig von dem, was er leistet oder auch was er da hat. Und ich denke, in dieser Gesellschaft, in der wir heute leben, der Mensch sucht so nach Wert. Vor allem, vielleicht ist es für die Eltern nicht mehr so, aber die Jungen, Facebook, Instagram, all das Zeug, da geht es nur noch darum, Likes überzukommen. Den Daumen nur überzukommen. Es ist irgendwo ein Ausdruck von dem, ich möchte geliked werden. Ich möchte angenommen werden. Ich möchte gut aussehen. Und darum ist es ja lustig, wenn man so ein bisschen auf die Accounts geht, auf die Fotos, da siehst du nur top gestylte Leute und immer die besten Momente. Du siehst keine Fotos von Beerdigungen und so. Es ist alles shiny, es ist alles cool. Wir wollen ja angenommen sein. Aber der Sohn hat gemerkt und erlebt, da ist eine versöhnende Kraft von Gott, die ihn einfach annimmt, die ihm Wert gibt, die sagt, du bist das Original, so wie ich dich gemacht habe. Es ist gut so, wie du bist. Und er gibt dem Sohn einen unglaublichen Wert, in dem, dass er ihn wieder zurücknimmt und ihn wieder voll einsetzt als Sohn. Und dann ist eigentlich spannend, dann hat man den älteren Sohn, wo man ja eigentlich meinte, der hat Identität. Der hat gekrampft, der war daheim gewesen, der hat einen guten Job gemacht in seinem Leben. Aber man merkt, der Elternsohn kann sich gar nicht freuen mit dem Jüngeren. Er kann sich nicht an dieser Versöhnung freuen, die stattgefunden hat. Und letztendlich kann er sich nicht freuen, weil er selber nicht versöhnt ist mit sich selber und mit Gott. Weil er sein ganzes Leben auch versucht, indem er die Regeln hält, gut anzustehen beim Vater und bei den Mitarbeitern, einen Wert rauszuziehen. Er hat sich aufgeregt. Und muss sich das vielleicht mal überlegen, und als Banker kann ich das gut nachvollziehen. Wenn der Sohn, der verlorene Sohn zurückkommt, er setzt ihn ja wieder als Erbe ein, oder? Das schießt dich schon an. Und merkst, dass das ganze Erbe vielleicht doch nicht dir allein zu gut kommt. Und er ist verrückt worden. Er ist zornig geworden. Und er hat die Versöhnung nicht können akzeptieren. Aber es hat letztendlich etwas in seinem eigenen Herz offenbart, dass er selber nicht versöhnt war. Mit sich selber, im Leben und auch mit Gott. Und ich denke, der ältere Bruder ist ein Zeichen darauf, dass er hat den Wettbewerb gebraucht. Er hat müssen, durch das er besser war als andere, hat er ein Gefühl von der Überlegenheit. Und er hat auf andere herabschauen und hat gesagt, ich bin besser. Darum stehen mir auch mehr Sachen zu. Und es ist logisch, wenn du das Gefühl hast, du bist überlegen über andere Menschen, hast du eine Schwierigkeit, anderen Menschen zu vergeben. Das ist fast unmöglich. Vergebung kann nur passieren, wenn du auf Augenhöhe bist, oder? Und er steht letztendlich auch für ein Bild von Selbstgerechtigkeit der älteren Brüder. Und ich denke, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, wie der ältere Bruder so gut und gehorsam oder der Regel gefolgt hat und sich trotzdem nicht freuen kann mit dem, dass das Versöhnung stattgefunden hat, zeigt es uns letztendlich, dass es auch nicht sein kann, ein Leben zu leben, wo einfach der Regel folgt, wo man das Gefühl hat, man gefällt Gott in dem, dass man die Regel folgt und trotzdem sich nicht mehr freuen kann, wenn einer Vergebung empfängt. Oder? Da stimmt doch irgendetwas nicht. Und ich glaube, so die Motivation dahinter, weder konform zu sein oder eben die Regeln zu befolgen, muss nicht immer heissen, dass man das von Herzen macht, sondern oftmals kann auch Angst irgendwo nachtreiben sein, dass man diese Sachen befolgen will. Es ist schon spannend. Letztens, also ein Wirtschaftsprofessor hat das mal so gesagt, es ist nicht gut, wenn man in der Geschäftspraktik lügt. Eigentlich aus zwei Gründen. Erstens, wenn man lügt und dabei verwünscht wird, ist es schlecht fürs Geschäft. Und das Zweite ist, wenn eine Firma den Ruf bekommt, dass da ehrliche Mitarbeiter sind, hebst du dich eigentlich von der Konkurrenz ab, weil das ein ehrliches Business ist. Und es klingt eigentlich gut, oder? Aber wenn man sich das mal überlegt, sind beide Sachen eigentlich Motive, die dahinter stehen. Sind nicht, dass die Ehrlichkeit einmal wichtig ist, sondern es ist eigentlich Angst. Angst, dass wenn man die Wahrheit sagt, dass man das Gewinn könnte eingehen. Und Angst, dass wenn man sich nicht überlegen fühlt, dass man dann nicht mehr erfolgreich ist. Und ich glaube, auch das Leben als Christ kann man vielleicht Sachen tun und machen, einfach aus Angst, dass man dass vielleicht den Status verliert, den Wert verliert. Und ich habe gerade letztens mit jemandem geredet, der brutal Mühe hat mit Kirchen, wo er einfach gesagt hat, so die Überfreundlichkeit von diesen Christen, das schießt ihn an. Da kannst du mit einem reden und hast das Gefühl, der kennt dich schon das ganze Leben. Aber das ist nur mal heu gesagt, oder? Und ich glaube, es kann auch ein bisschen daraus kommen, dass man einfach das Gefühl hat, dass Christ muss man ja so happy sein und es ist immer alles gut. Es ist alles super, perfekt. Ich habe das Gefühl, wenn es aus einem guten Herz kommt, aufrichtig gemeint, dann ist es schön, wenn die Atmosphäre nur ist. Aber wenn es nur noch da ist, weil man das sollte als Christ, so wie die älteren Brüder, sollte da arbeiten, dann kannst du einpacken. Es hat keine Substanz. Und ich denke auch, gerade als Christen, die lange unterwegs sind, kann man in der Gefahr stehen, Sachen für Gott zu tun, nicht wirklich um Gott zu ehren, sondern um seiner selbst zu willen. Ich möchte da eine Geschichte vorlesen. Ich habe schon lange keine Geschichte mehr vorgelesen. Das ist mal eine schöne Geschichte, die das ein bisschen versinnbildlicht. Es war einmal ein Gärtner, der eine riesige Möhre zog. Die brachte er zum König und sagte, Herr, dies ist die größte Möhre, die ich je gezogen habe oder je ziehen werde. Darum möchte ich sie euch als Zeichen meiner Liebe und Ehrerbietung überreichen. Der König war gerührt und sah, dass der Mann ein gutes Herz hatte. Darum sagte der König, als der Gärtner sich zum Gehen wandte, warte, du bist offensichtlich ein guter Landsmann. Ich besitze ein Grundstück gleich neben deinem. Das möchte ich dir umsonst schenken, damit du es bestellen kannst. Und der Gärtner staunte und jubelte vor Freude und ging nach Hause. Doch einer der Adligen am Hof des Königs hatte das alles mit angehört. Und er sagte sich, meine Güte, wenn man so viel für eine Möhre bekommt, was ist dann, wenn man dem König etwas viel Besseres schenkt? Und so trat der Adlige am nächsten Tag vor den König und führte einen herrlich schwarzen Hengst vor sich her. Er verneigte sich tief und sagte dem König, ich züchte Pferde und dies ist das großartigste Pferd, das ich je gezüchtet habe. Und ich möchte es als Ehrerbietung und als Zeichen meiner Liebe euch schenken. Doch der König durchschaute sein Herz, bedankte sich, nahm das Pferd und entließ ihn ohne Geschenk. Der Adlige war verdutzt. Da sagte der König, ich will es dir erklären.
Jener Gärtner gab mir die Möhre, aber das Pferd hast du dir selbst gegeben. Und ich denke, das zeigt gut die Geschichte auf, oder? Auch als Leben als Christ sind wir dazu aufgerufen, von Herzen zu leben. Und nicht Sachen zu machen, dass wir einen eigenen Vorteil haben. Das fängt vielleicht schon an, indem ich habe noch gebetet für die Sache. Gott, du musst mir jetzt das schenken. Du musst mir jetzt das geben. Und ich glaube, wir sind aufgerufen, ehrlich zu sein vor Gott, authentisch zu sein vor Gott. Und ich denke, Gott ruft uns auch zu dem auf, zu einem ehrlichen und authentischen Leben, vor Gott und vor anderen Menschen. Und ich denke, das wünschen wir uns auch hier als Kirche. Wir wollen echt sein miteinander. Es muss nicht alles perfekt sein, oder wie man das Gefühl hat, als Christ muss man so und so sein. Ich glaube, es geht darum, dass man einander auf Augenhöhe begegnen kann und ehrlich ist miteinander. Ich glaube, das andere führt zu einem riesen Druck, etwas müssen zu leisten, dass man angenommen ist. Aber es hat nichts mit dem zu tun, dass wir versöhnt sind mit Gott und versöhnt sind mit uns selber. Ich glaube, das Schöne ist das, wenn man weiss, Gott vergibt einem, reinigt einem, dürfen wir auch versöhnt sein mit sich selber. Können sagen, das ist mein Paket, das bringe ich. Ich bin nicht perfekt. Aber ich möchte Gott von ganzem Herzen dienen. Dann mit Respekt zu begegnen. Und ich glaube, in dieser Geschichte sehen wir vom verlorenen Sohn oder von den zwei verlorenen Söhnen, dass der zweite Sohn hat mega Mühe gehabt, die Vergebung von Gott anzunehmen und die Versöhnung von Gott anzunehmen. Er wollte durch Leistung bestehen und durch Leistung einen Wert in der Familie und in der Gesellschaft bekommen. Und ich möchte mit einer Geschichte abschließen aus der Bibel, wo das nochmal so gut auf den Punkt bringt. Und ich denke, das war ein Mann, der genau das gleiche Problem hatte wie der ältere Sohn. Und das ist die Geschichte vom reichen Jüngling. Das ist wahrscheinlich eine der traurigsten Geschichten, die es in der Bibel gibt. Darum lese ich sie euch vor als Ermutigung. Einmal kam ein Mann zu Jesus und fragte ihn: Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum fragst du mich, was gut ist? Erwiderte Jesus. Nur Gott ist gut. Du kannst das ewige Leben nur erlangen, wenn du dich an die Gebote hältst. Welche Gebote? Fragte der Mann. Und Jesus antwortete: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine Falschaussage machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. All diese Gebote habe ich gehalten, sagte der junge Mann. Was muss ich noch tun? Jesus sagte zu ihm: Wenn du vollkommen sein willst, dann geh und verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen, und du wirst einen großen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig fort, denn er war sehr reich. Und da ist ein Mann, ein junger Mann, der viel hatte, sehr reich war und einen super Lebensstil. Er hat alle Regeln gehalten. Ich meine, das war ein super Typ, oder? Wenn das alles halt ist. Und trotzdem ist er traurig weggegangen von Jesus. Weil er gemerkt hat, etwas fehlt mir. Etwas fehlt mir in meinem Leben. Ich denke, wir können lange nichts Falsches machen, aber es heisst noch lange nicht, dass wir auch das Richtige tun, oder? Und Jesus hat ihm gesagt: Komm, folg mir nach. Und ich habe oft, als ich die Geschichte gehört habe in der Sonntagsschule schon, habe ich oft Mitleid gehabt mit dem jungen Mann. Ich habe gedacht, der ist jetzt schon kein Beherrte, Jesus, mit dem Typ. Hätte mir einfach sagen können, du gibst mir 10% und dann ist gut. Aber ich denke, man hat nur Mitleid mit dem Mann, wenn man auf das schaut, was er alles verloren hat. Wenn man sieht, was er alles hätte gewinnen können, dann ist es nichts im Vergleich. Jesus hat ihm gerufen zu dem, zu einer Beziehung mit ihm. Der Sohn Gottes hat gerufen und gesagt: Komm, folg mir nach. Und aus einer Vogelperspektive sieht das anders aus. Er hat ihm ein Leben angeboten. Nach dem Tod, er hat ihm ein Leben angeboten mit ihm zusammen. Ein Leben, das letztendlich unvergänglich ist. Und ich denke, wir stehen einmal wieder an dem Punkt, wo Jesus zu uns ruft und sagt, hey, komm zu mir, folg mir nach. Ich möchte in Beziehung treten mit dir. Vielleicht hast du viele Sachen jetzt wie der junge Mann, die dir auch Identität geben. Das war letztendlich das Problem, dass Jesus nicht nachfolgen konnte. Er ist an diesen Sachen gehangen. Aber ich denke wahrscheinlich, wenn er der alte Jüngling geworden ist, der alte Reiche geworden ist und zurückgeschaut hat auf sein Leben, spätestens am Sterbebett hat er gemerkt, all den Kohle, den kann ich nicht mitnehmen. All das Geld, all das Ansehen, kann ich nicht mitnehmen. Und ich glaube, Jesus hat ihm ein Leben offeriert mit ihm zusammen und auch ein Leben, ein ewiges Leben. Und ich denke, wir können heute Morgen auch zu Gott kommen, in dem Wissen, Gott möchte uns Versöhnung schenken. Mit ihm und aber auch mit uns selber. Dass wir können auch im Leben stehen und sagen, ich beziehe meinen Wert nicht aus dem, was ich leisten muss oder tun, sondern ich beziehe meinen Wert aus dem, dass ich wüsste, ich bin geliebt von Gott. Ich bin angenommen von Gott. Und es ist so schwierig. Wahrscheinlich, wenn du morgen im Büro hockst und regst dich schon wieder auf, oder? Aber es geht darum, auf den Weg zu gehen. Auf den Weg zu gehen, das ist ein Lernen, auch zu wissen, Gott liebt mich. Das anzunehmen in seinem Leben. Und vielleicht können wir, könntest du Sonja ein bisschen klimpern? Und wir können, also es ist natürlich schon ein bisschen schöner als klimpern. Und nehmen wir unsere Zeit von Gott und ja, und reflektieren vielleicht unser eigenes Leben und geben Gott einfach eine Antwort. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du ein offenes Herz hast für alle Menschen. Für Menschen, die mühselig und beladen sind. Auch für Menschen, die vielleicht unter dem Lebensdruck leiden, Herr. Vielleicht auch unter einem religiösen Druck leiden. Und Herr, ich glaube, du möchtest uns heute Morgen ganz neu einfach auch deine Liebe offenbaren, die du hast. Und du möchtest uns dazu sprechen, hey, du bist geliebt. Du bist ein Original. Du bist unglaublich wertvoll. Und Gott möchte dir einfach heute also die Ermutigung und den Wert zusprechen, unabhängig von dem, ob du deine Ziele erreichst, unabhängig von dem, was andere Menschen von dir erwarten. Und dann möchte ich auch freisetzen, wenn du irgendwo versucht hast, Menschen zu gefallen durch deine Leistung auch in der Kirche. Er möchte dir Wert geben. Einfach so, wie du bist. So, wie er dich geschaffen hat. Und vielleicht ruft dich Gott auch auf heute. Dort, wo du dich überhoben hast über Menschen und geurteilt hast. Dass du zurück kannst kommen zu ihm und merken, ich brauche genauso Vergebung wie der andere. Ich brauche genauso Barmherzigkeit wie der andere. Du kannst einfach in deinen Gedanken mit Gott reden. Und wenn du sagst, wenn du dann möchtest sagen, Jesus, ich möchte dich einladen in mein Herz. Ich möchte mit dir zusammenleben. Ich möchte mich versöhnen lassen mit dir. Und darfst es Gott einfach in deinen eigenen Worten sagen. Er ist da. Mit seiner Liebe, mit seiner versöhnenden Kraft.